Ich möchte einige Bibelstellen lesen im Glauben daran, dass Gott selbst durch sein Wort zu uns redet. Sein Wort ist ja lebendig, es ist wirkungskräftig, es gilt noch heute und möge es dem Herrn gelingen, uns in das Gespräch mit hineinzubeziehen, dass nicht nur er zu uns redet, sondern dass wir uns auf dieses Reden Gottes einlassen, dass wir gut zuhören und dass wir ihm auch die Antwort geben, die aus seinem Reden in unserem Herzen geworden ist. Und möge es so sein, dass wir alle hier sind, um wirklich zu hören. Ich bin mir dessen bewusst, dass wir aus verschiedenen Ländern, Gemeinden, vielleicht sogar aus verschiedenen Überlieferungen kommen. Aber eins dürfen wir alle gemeinsam haben, und das ist Gottes Wort und das, was Gott uns in Jesus Christus, unserem Herrn, bereitet hat. In den vier Evangelien finden wir ja beschrieben, was an diesem Tage, an den wir uns heute erinnern, geschehen ist. Es ist einfach so, dass Gott die Menschheit in Christus mit sich selber versöhnte, wie es Paulus in 2. Korinther im 5. Kapitel im 19. Vers ganz deutlich sagt. Und wir werden gleich noch einige Bibelstellen lesen, um uns zu zeigen, warum Gott diesen Weg gewählt hat, ihn selber gegangen ist und auch mit der Menschheit geht. 2. Korinther, Kapitel 5, von Vers 16. Daher kennen wir von jetzt an niemand mehr nach dem Fleisch. Nein, sogar wenn wir Christus dem Fleisch nachgekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Wenn also jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, ein Neues ist entstanden. Das alles ist aber das Werk Gottes, der uns durch Christus mit sich versöhnt hat und in uns den Dienst der Versöhnung oder uns den Dienst der Versöhnung übertragen hat. Denn Gott war in Christus und hat die Welt mit sich versöhnt, indem er ihnen ihre Übertretungen nicht anrechnete und in uns das Wort von der Versöhnung niedergelegt hat. Für Christus also reden wir als seine Gesandten, der ja Gott durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, lasst euch mit Gott versöhnen. Er hat den, der Sünde nicht kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gottes Gerechtigkeit würden. Dieses große Geschenk Gottes muss angenommen werden, nicht nur für richtig oder wahr gehalten werden, mit dem Verstande bejaht werden, es muss zu einem direkten Erlebnis mit Gott in deinem Leben kommen. Es muss durchdringen und unsere Herzen erreichen und das Wort der Predigt soll dazu dienen, dass der Glaube an das vollbrachte Erlösungswerk in der Tat durch den Heiligen Geist bewirkt werden könnte. Ich möchte weiterlesen und Gottes Wort zu uns reden lassen aus Hebräer Kapitel 10. Hebräer Kapitel 10. Und bitte achten wir doch alle darauf, dass wir jedes Wort aufnehmen und zu uns reden lassen. Hebräer Kapitel 10 von Vers 19. Da wir also, liebe Brüder, die freudige Zuversicht haben, durch das Blut Jesu in das Heiligtum einzugehen, das ist der neue, lebendige Weg, den er uns durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch, eingeweiht hat. Und da wir einen großen Priester haben, der über das Haus Gottes gesetzt ist, so lasst uns mit aufrichtigem Herzen in voller Glaubensgewissheit hinzutreten, nachdem wir uns durch Besprengung der Herzen vom bösen Gewissen befreit und unseren Leib mit reinem Wasser gewaschen haben. Lasst uns am Bekenntnis der Hoffnung unerschütterlich festhalten, denn treu ist der, welcher die Verheißung gegeben hat. Er hat nicht nur die Verheißung gegeben, er hat sie erfüllt, er hat sie eingelöst, er hat sie wahrgemacht. Von 1. Mose 3, Vers 15 bis hin zu Malachi 3, Vers 1 haben wir Verheißungen im ganzen Alten Testament. Gott hat sie wahrgemacht. Wir sind erlöst worden. Wer heute noch verloren geht, trägt selbst die Schuld. Gott trägt sie nicht. Und ich sage euch auch warum. Weil das Lamm Gottes unsere Schuld und Sünde getragen hat. Der Fall des ersten Adam ist durch den zweiten Adam wieder gut gemacht worden. Was damals gefallen ist, wurde aufgerichtet. Was verloren ging, wurde gerettet. Aus Menschenkindern hat Gott Gottes Kinder gemacht. An ihm liegt es nicht mehr, nur an uns. Wir haben gelesen, dass uns dieser neue lebendige Weg durch das Blut Jesu Christi eingeweiht wurde. Wir schämen uns dessen nicht, im Gegenteil, wir sind Gott dankbar. Und wenn wir einerseits einen Augenblick Trauer darüber empfinden, vielleicht sogar Leid, je nachdem wie der Geist Gottes an uns wirkt, Trauer und Leid darüber, dass der Herr diesen Weg gehen musste, den Weg über Gethsemane nach Golgatha. Sagt einmal ganz ehrlich, wie empfinden wir dabei, wenn wir mitlesen, was in den vier Evangelien geschrieben steht? Sie haben unseren Herrn angespien, verspottet, verhöhnt, haben wirklich mit ihm getan, was mit keinem anderen Menschen möglich gewesen wäre. Keinem ist das widerfahren und geboten worden, was unserem Herrn geboten wurde. Und er war das Lamm Gottes, das seinen Mund nicht auftat, wie ein Schaf vor dem Scherer stumm bleibt und alles gibt, was es hat. So geschah es, mit dem Lamm Gottes. Unser Herr wurde unser Erlöser und dafür sind wir dankbar. Schaut, es ist einfach so, weil Gott den Menschen fallbar geschaffen hat, musste er selber die Verantwortung für den Menschen, der gefallen ist, übernehmen. Haben wir das begriffen? Wir werden noch kurz auf diesen Gedanken näher eingehen. Wichtig ist, dass wir uns in das, was Gott mit der Menschheit vorhat, einfügen lassen. Er hat nämlich nicht nur einen zeitlichen, sondern einen ewigen Plan. Ehe wir weiterlesen, möchte ich Vers 22 aus Hebräer 10 noch hervorheben. So lasst uns mit aufrichtigem Herzen in voller Glaubensgewissheit hinzutreten. So lasst uns, ein Zuruf, nicht, dass wir nur sitzen bleiben oder nur hören. Lasst uns, wir wollen uns aufmachen, dem Herrn wirklich zu begegnen. Wir wollen uns aufmachen, ihm von Herzen zu glauben und das in Empfang zu nehmen, was er bereitet hat. Auch heute trifft Psalm 50 zu, dass wir vor dem Angesicht Gottes versammelt sind. Versammle mir mein Volk. Wir sind als das Volk Gottes zusammengekommen, um den Herrn neu zu erleben. Erlösung, Versöhnung, Vergebung. Gnade und volles Heil hat Gott auf Golgatha durch Jesus Christus, unseren Herrn, der gesamten Menschheit geschenkt. Seht, es ist so. Die Not begann nicht auf Erden, sie begann schon im Himmel. Als Luzifer den Aufstand machte und bei sich selber dachte, ich will mich dem Höchsten gleich machen, ich will hinaufsteigen, will auf dem Götterberge verweilen. Ihr kennt ja alle die Bibelstellen aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 14, Hesekiel 28. Ihr wisst ja, dass es schon jemanden gab, der vorher gefallen ist, vor Adam gefallen ist. Der große Fall Luzifers. Und dieser Feind Gottes, dieser erklärte Feind Gottes, ihm genügte es nicht, im Himmel den Aufstand zu machen und mit seinem Anhang dann gestürzt zu werden. Er wollte auch hier auf Erden den Menschen, den Gott in seinem Bilde geschaffen hatte, auf seine Seite bringen und hat ihn beeinflusst und so in seinen Bann gezogen und damit in den Tod und in das Verderben. Aber wie ich vorhin sagte, weil Gott den Menschen so geschaffen hat, dass er fallen konnte, musste er dafür Sorge tragen, dass dieser gefallene Mensch wieder aufgerichtet wird. Und Gott hat Sorge dafür getragen. Der Fall ist in der Tat gut gemacht worden. Ich lese aus 1. Mose, dem 3. Kapitel, vielleicht, dass wir es besser verstehen. 1. Mose, Kapitel 3, Vers 22 und 23, vielleicht auch noch 24. 1. Mose 3, 22 bis 24. Und Gott, der Herr, sagte, der Mensch ist jetzt ja geworden wie unser einer, insofern er gut und böse zu unterscheiden weiß. Nun aber, dass er nur nicht seine Hand ausstreckt und auch vom Baum des Lebens nimmt und isst und unsterblich wird. Hier war ein Zustand eingetreten, der Mensch hatte gesündigt, ist in den Bann Satans geraten, und hätte er in dem sündigen Zustand vom Baum des Lebens gegessen, hätte er ewig in Sünde gelebt, getrennt von Gott. Das durfte nicht sein, das kann nicht sein. Und so lesen wir im nächsten Vers: So stieß ihn denn Gott der Herr aus dem Garten Eden hinaus, damit er den Erdboden bestelle, von dem er genommen war. Und als er den Menschen hinausgetrieben hatte, ließ er östlich vom Garten Eden die Cherube sich lagern und die Flamme des kreisenden Schwertes, damit sie den Zugang zum Baume des Lebens bewachten. Der Mensch durfte nicht im gefallenen Zustand vom Baum des Lebens essen. Erst durch Erlösung, wie wir sehen werden, erst danach haben wir Anteil am Baum des Lebens, der mitten im Paradiese Gottes steht. Der Zugang einerseits hier versperrt, wer es dann in Lukas 23, Vers 43 nachlesen möchte, der kann es, denn da ist die Tür geöffnet worden, der Weg wurde frei und der erlöste Mensch konnte ins Paradies eingehen. Lukas 23, Vers 43. Da sagte Jesus zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Damals aus dem Paradies, aus dem Garten Eden, ohne Gnade und Barmherzigkeit herausgetrieben, und hier nach dem Gnade und Barmherzigkeit auf Golgatha offenbar wurde, ist der Weg frei geworden und der erste Mensch konnte ins Paradies, noch als Jesus am Kreuze hing. Von demselben Augenblick an, als die Erlösung stattfand, von dem Augenblick an ist die Tür geöffnet. Wir können wieder in das Paradies hinein. Das ist der neue, lebendige Weg. Schaut, damals nicht vom Baum des Lebens essen. Jetzt haben wir Anteil am Baum des Lebens. Ich möchte gleich dazu Offenbarung Kapitel 2 lesen. Offenbarung Kapitel 2, Vers 7. In einem Sendschreiben an diese Gemeinde steht geschrieben, Offenbarung 2, Vers 7, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer da überwindet, dem werde ich zu essen geben vom Baume des Lebens, der im Paradiese Gottes steht. Wie eben schon betont und hervorgehoben, dort der Zugang versperrt, durch Golgatha geöffnet. Und wir haben eine Hoffnung, die über den Tod, über das Zeitliche hinausgeht, und wir werden in Ewigkeit bei dem Herrn sein. Ich möchte weiterlesen aus 1. Mose 3, um das noch ein wenig zu vertiefen und uns vor Augen zu führen, was geschah und warum unsere Erlösung notwendig wurde. 1. Mose 3 in Vers 7 steht: Da gingen ihnen beiden die Augen auf und sie nahmen wahr, dass sie nackt waren. Darum hefteten sie Blätter vom Feigenbaum zusammen und machten sich Schürze daraus. Der gefallene Mensch hat trotzdem das Bedürfnis, sich zu kleiden. Er möchte nicht bloß vor Gott erfunden werden. Nur müssen wir begreifen, dass wir mit dem, was wir zur Verfügung haben, uns nicht so kleiden können, um in die Gegenwart Gottes zu treten. Dazu bedarf es mehr. Sie nahmen Blätter von Feigenbäumen und vom Feigenbaum. Was wir nehmen, jeder nimmt etwas, möchte sich bekleiden. Seid ehrlich. Wer möchte schon ganz natürlich bloß erfunden werden vor einem anderen? Das geht nicht. Das wäre eine Schande. Und stellt euch vor, der allmächtige Gott, in dessen Gegenwart die ersten Menschen waren. Wie sollten sie vor ihn treten? Sie wollten sich selber helfen, aber dann hat der Herr ihnen geholfen. Sie konnten das, was sie selber um sich getan haben, wieder preisgeben und fallen lassen. Und der Herr hat sie selber gekleidet. Ihr wisst es ja, 1. Mose 3, Vers 21, hier können wir es lesen. Darauf machte Gott der Herr dem Manne und seinem Weibe Röcke von Fellen und bekleidete sie. Was lernen wir daraus? Welch eine Lektion liegt darin? Der Mensch möchte sich selbst helfen und selbst kleiden. Gott ruft ihn, wie es hier geschrieben steht, um die Abendkühle kam der Herr durch den Garten. Heute, an diesem Abend, kommt der Herr in unsere Mitte. Wie sieht er dich? Wie sieht er mich? Haben wir uns selber gekleidet? Dann können wir nicht in seine Gegenwart treten. Wir müssen uns von ihm einkleiden lassen. Er nahm Felle. Woher hatte er sie? Erst musste Leben dahin gegeben werden, damit die Felle zur Verfügung stehen, um die ersten Menschen damit einzukleiden. Dank sei Gott, dass wir nicht bloß erfunden werden, steht in Offenbarung im 3. Kapitel im letzten Sinn schreiben. Du weißt nicht, dass du arm, nackt und bloß bist. Ich rate dir. Gott gibt uns heute den Rat, weder nackt noch mit dem, was wir selber gefunden haben und um uns taten, vor ihm zu erscheinen, sondern tatsächlich von ihm in Kleider des Heils einkleiden lassen, die er uns bereitet hat. Alles ist ja zur Verfügung gestellt. Auch das möchte ich uns lesen aus Offenbarung 3, dem 5. Vers. Da steht's von der Kleidung geschrieben, Offenbarung, Kapitel 3, Vers 5. Wer da überwindet, der wird mit weißen Kleidern angetan werden, und ich werde seinen Namen nimmermehr aus dem Buche des Lebens ausstreichen und werde seinen Namen vor meinem Vater und vor seinen Engeln bekennen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist in Gemeinden sagt. Der von Gott getrennte Mensch, unter die Macht Satans geratene, er wurde erlöst, in Kleider des Heils gekleidet, hat neues, ewiges Leben durch die Gnade Gottes empfangen. Ihr Lieben, das ist nicht erst eine Verheißung, die irgendwann wahr werden wird. Schon jetzt haben wir ewiges Leben. Amen. Wer das ewige Leben hier nicht hat, wird es dort nie haben können. Der Glaube an Jesus Christus vermittelt ewiges Leben. Und Jesus sagte, wer an mich glaubt, hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tode in das Leben hinübergegangen. Es ist eine wirksame Sache, nicht eine Hoffnung, die wir tragen. Die Hoffnung, die wir in uns tragen, bedeutet ja, dass wir aus der Sterblichkeit dieses Leibes in die Unsterblichkeit des Leibes versetzt werden. Nämlich wenn die Sterblichkeit das Unsterbliche anziehen wird und das Verwesliche die Unverweslichkeit. Aber das betrifft die äußere Hülle, den Leib, nicht die Seele. Wir haben schon jetzt ewiges Leben durch den Glauben an Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Er ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Nicht erst in der Ewigkeit, sondern schon hier. Viele Bibelstellen könnten dazu gelesen werden. Heute ist gar Freitag. Zwei Bibelstellen aus dem Alten Testament führen uns das, was auf Golgatha geschah, in besonderer Weise vor Augen. Jesaja 53. Und wie Bruder Russ schon las, Psalm 22. Es gibt kein anderes Kapitel, in denen so viele Stellen oder Aussprüche zu finden sind, die sich dann auf Golgatha erfüllten. Lasst mich ganz kurz aus dem Propheten Jesaja lesen. Denn wir sind ja hier als Erlöste, als mit Gott Versöhnte, als Begnadigte, als Menschen, die diese Gnade, die wir erlebt haben, rühmen können. Denn Gott hat wahrlich Großes an uns getan. Und dieser Abend darf nicht vergehen, es sei denn, Gott hat Großes an vielen Herzen getan. Aus dem Propheten Jesaja Kapitel 53 nur einige wenige Verse, Vers 3 und 4. Er war verachtet und gemieden von den Männern, ein Mann der Schmerzen und mit Krankheit vertraut, ja wie einer, vor dem man das Angesicht verhüllt, verachtet, so dass wir ihn für nichts ansahen. Wir haben es im Einleitungswort zum Teil schon mitgelesen und ich bin sicher, dass alle an diesem Tage in einem Evangelium nachgelesen haben, was an diesem Tage dort auf Golgatha geschah oder eben vor fast 2000 Jahren. Ein Mann der Schmerzen, verachtet, aber wirklich verachtet, von den Menschen gemieden, hatte kein Aussehen mehr wie das der Menschenkinder. Ein Mann der Schmerzen. Und hier ist der Punkt, den wir einfach hervorheben müssen. Und bitte glaubt es. Er hat den Schmerz jeder Krankheit, die es auf Erden geben kann, gespürt und erduldet. Er war ein Mann der Schmerzen. Er hatte sich die Krankheiten aufgeladen. Und die Auswirkung der Schmerz jeder Krankheit, vom Kopf bis zum Fußsohle, den Schmerz hat er am eigenen Leibe erduldet, getragen. Ein Mann der Schmerzen. Er litt, er starb für uns. Er trug, damit wir nicht mehr tragen brauchen. Vielleicht wird jetzt jemand sagen, was ist's mit denen, die älter werden? Lasst mich auch das hier deutlich aussprechen. Gott hat uns keine ewige Jugend in diesem Leibe versprochen. Erst mit der Auferstehung werden wir jung sein und nie mehr alt werden. Aber hier werden wir alle, ob gläubig oder ungläubig, eben diese Alterserscheinungen an uns tragen. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass göttliche Heilung zur Verfügung steht. Ich lese weiter, Vers 4. Jedoch unsere Krankheiten waren es, die er getragen hat. Und unsere Schmerzen hatte er sich aufgeladen, während wir ihn für einen Gestraften, von Gott geschlagenen und gemarterten hielten. Die Menschen dachten wirklich, hier hat Gott seinen Zorn ausgelassen. Hier straft Gott. Ihr wisst ja, wie schnell wir alle so dabei sein können, wenn irgendwo was passiert, das ist eine Strafe Gottes. Hier passiert etwas ganz Schlimmes. Ein Mann, der sich nicht zu Schulden hatte kommen lassen, wird so beschuldigt. Geschlagen, gemartert, alles lässt er über sich ergehen. Und die Menschen schütteln den Kopf und halten ihn für einen von Gott Gestraften, von Gott Geschlagenen und von Gott Gemarterten. So steht's hier geschrieben. Hatten sie ganz Unrecht? Er hat ja unseren Platz eingenommen. Er musste ja unsere Schuld büßen. Er musste unsere Strafe tragen. Anders ging es gar nicht. Und deshalb soll tiefe Dankbarkeit aus unseren Herzen zu Gott emporsteigen. Stellt euch vor, dass wir das alles hätten leiden müssen. Was wäre daraus geworden? Und Erlösung wäre noch nicht gekommen. Hier war Leiden für Sünde und Krankheit, für die Folgen der Sünde bis zum Tode hinein und dann natürlich die Todesüberwindung und der Sieg Gottes, der dann offenbar wurde. Es geschah um unsretwillen. Freunde, besonders diejenigen, die den Herrn als Erlöser noch nicht an- und aufgenommen haben, mögen eure geistlichen Blicke auf diesen Punkt Golgatha gerichtet sein und möge der Herr uns als der Gekreuzigte vor Augen stehen, als der, der von Sünder Hände ans Kreuz genagelt, wie uns gelesen wurde, seine Hände und Füße wurden durchbohrt. Es geschah um unsretwillen, damit wir frei ausgehen können. Die Schuld ist beglichen, die Sünde vergeben, er hat alles getragen, die Strafe war auf ihn gelegt, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist Erlösung. Ihr wisst, die anderen Religionen können es nicht begreifen. Warum? Im Christentum und speziell unter den Wahrhaftgläubigen. Diese Versöhnungstat durch Leiden und Sterben von uns so hoch gepriesen wird. Wir wissen ja, dass wir verloren waren, ohne Gott und ohne Hoffnung in dieser Welt. Und durch Jesus Christus sind wir als Fernstehende zu Nahestehenden geworden. Amen. Gott hat Fluch in Segen verwandelt. Er hat die Schuld von uns genommen, nicht erst gestern und nicht erst heute. Du kannst es heute begreifen und im Glauben annehmen, aber in Wirklichkeit ist an jenem großen Versöhnungstage Gottes die Schuld der gesamten Menschheit von den Menschen genommen worden und auf das Lamm Gottes gelegt. Eine zweite Versöhnung wird's nicht mehr geben. Ein zweites Leiden und Sterben auch nicht. Auch darüber könnten wir einige Bibelstellen im Worte Gottes lesen. Der Fluch, die Sünde, das Verderben, der Tod, alles wurde von ihm getragen und somit von uns genommen. Der Tod ist für einen Gläubigen nur der Übergang aus der Zeit in die Ewigkeit. Kein Mensch, der ewiges Leben hat, braucht sich Sorge über den Tod zu machen. Was sagte Jesus in Johannes 11? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wer an mich glaubt, wird leben, ob er gleich stirbe. Warum? Weil wir ewiges Leben aus Gnaden empfangen haben. Fluch in Segen verwandelt. 1. Mose 3, 17 und 18 hat Gott der Herr den Fluch ausgesprochen. Der Boden, von dem der Mensch genommen wurde, wurde verflucht. Dornen und Gestrüpp sollte er tragen und im Schweiße des Angesichts sollte er bestellt werden. Speziell der Begriff Dornen. Dornen. Das war in Verbindung mit dem Fluch ausgesprochen worden. Dornen und Gestrüpp soll er tragen. Damit alle Welt auch sichtbar begreift, dass hier der Fluch, der über die Erde kam, weggenommen wurde. Er nahm das Schlimmste, was es hat geben können. Er trug die Dornenkrone. Er nahm den Fluch auf sich. Im Alten Testament, 2. Mose 3 war es wohl, als Gott dem Propheten erschien, wo war das Feuer? Im Weizenfeld? Nein, im Dornbusch. Ihr könnt es nachlesen. Gott, der Herr, kam in den Dornbusch hinein. Mose wunderte sich darüber, dass dieses Feuer den Dornbusch nicht verzehrt. Unser Herr wusste genau, was er tat. Und wenn es andere waren, die es mit ihm getan haben, das Flechten der Dornenkrone, Schlimmeres haben sie nicht finden können. Das Schlimmste, was der Fluch mit sich gebracht hat, das haben sie auf sein Haupt getan. Und wir sollen die Krone des ewigen Lebens empfangen. Amen. Ihr Lieben, wer darüber nachdenkt, was Gott für uns in Christus getan hat, dessen Herz muss weich werden. Der muss zum Herrn kommen. Das muss bitte nicht als Bemussung verstehen, sondern zieht's einfach aus der göttlichen Liebe heraus, die uns gegenüber offenbar geworden ist. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Amen. Und dieser Glaube ist nicht nur ein Glaube, wie man an andere Religionsstifter glauben würde, ein wirklicher Glaube, der schriftgemäß ist. Wir haben es ja gelesen, nämlich dass Gott in Christo war und die Welt mit sich selber versöhnt hat. Ich möchte in Jesaja 53 noch ein wenig weiterlesen, und zwar von Vers 10. Doch dem Herrn hatte es gefallen, ihn mit Krankheit zu zerschlagen, wenn er sein Leben als Sühne einsetzen wird. Hat er es getan?
Amen.
Er hat's getan. Dem Herrn hat es gefallen, ihn mit Krankheit zu zerschlagen, wenn er sein Leben als Sühne einsetzen wird. Soll er Samen sehen und lange Tage leben und der Wille des Herrn durch ihn gedeihen. In Vers 11 haben wir's mit Gethsemane zu tun. In seiner Seelenqual wird er Frucht sehen und satt werden. Durch seine Erkenntnis wird als Gerechter mein Knecht den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen, indem er ihre Verschuldungen auf sich lädt. Er hat's getan. Du brauchst deine Schuld nicht mehr zu tragen. nicht mehr unter der Last zusammenbrechen. Unser Herr hat ausgerufen, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Ich will euch erquicken. Wir brauchen nur zu kommen, im Glauben zu kommen, uns vor Gott zu beugen und das anzunehmen, was er bereitet hat. Vers 12. Warum? Indem er ihre Verschuldungen auf sich lädt. Darum will ich ihm die vielen zuteilen und mit Starken soll er Beute teilen zum Lohn dafür, dass er sein Leben in den Tod hingegeben hat und unter die Übeltäter gezählt worden ist, während er doch die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter fürbittend eingetreten ist. Es lohnt sich an diesem Tage und immer wieder, dieses große Ereignis der Versöhnung Gottes mit der Menschheit zu betonen. Gibt es einen anderen Weg zu Gott als den Weg Gottes zu uns? Gibt es eine andere Begegnungsstätte Gottes mit der Menschheit oder der Menschheit mit Gott als der, wo Gott der Menschheit begegnet ist? Wie oft haben wir es gesagt? Menschen suchen Gott überall. Natürlich können wir die Majestät Gottes, seine Allmacht im Universum erblicken, aber so weit kann ja keiner von uns schauen, dass er das Universum vor sich hätte. Aber wo hat Gott sich persönlich offenbart? Seine Macht, seine Schöpfermacht. Er ist Schöpfer, Erhalter, er ist alles. Aber persönlich hat er sich in Christus offenbart. Nur er konnte sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Nur er ist, war, ist und bleibt Immanuel, Gott mit uns. Wer Gott suchen und finden möchte, der suche ihn da, wo er zu finden ist. Nicht in einer Religion, nicht in einer Glaubensgemeinschaft, sondern wirklich in Jesus Christus, unserem Herrn. Schon in Kapitel 52 im Propheten Jesaja ist uns einiges gesagt worden. Ich möchte die letzten Verse lesen. Jesaja 52 von Vers 13. Wisset wohl, mein Knecht wird Erfolg haben, er wird emporsteigen und erhöht werden und hoch erhaben dastehen. Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt nicht mehr einem Manne ähnlich war sein Aussehen und seine Gestalt nicht mehr wie die der Menschenkinder. Ebenso wird er viele Völker in Staunen versetzen und Könige werden über ihn den Mund verschließen. Denn was ihnen nie erzählt worden war, das sehen sie. Und wovon sie nie etwas gehört haben, das nehmen sie wahr. Er hatte Erfolg. Auf Golgatha sah es zunächst aus, als sei er gescheitert. Er ist nicht gescheitert. Er musste diesen Weg gehen, damit wir ihn nicht mehr gehen brauchen. Er musste auf sich nehmen, was uns belastet hat, bedrückt, von Gott getrennt, verurteilt. Und ihr wisst, was die Schrift sagt. Der Tod ist der Sünde Sold. Er musste alles auf sich nehmen. Und wie vorhin schon betont, da Gott den Menschen so geschaffen hat, mit dem freien Willen, so dass er verkehrte Entscheidungen treffen konnte. Deshalb musste Gott die Verantwortung für seine Rettung übernehmen. Die Entscheidung Gottes blieb trotzdem bestehen. Und sie ist die, dass er, der lebendige Gott, in Ewigkeit Söhne und Töchter haben wird, die sein Leben in sich tragen und sein Wesen haben. Auch das haben wir an dieser Stelle schon durchgenommen. Adam war im Bilde Gottes geschaffen. Er ist aber nicht aus Gott hervorgegangen. Er hatte nicht das Wesen Gottes, nicht das Leben Gottes. Gott hauchte ihm den Lebensodem ein und er ward eine lebendige Seele. Mit dem zweiten Adam war es ganz anders. Aus Gott konnte nur Gott hervorgehen. Und Jesus Christus war niemand anders als das fleischgewordene Wort. Er war Gott geoffenbart in Menschengestalt. Alles bringt er nach seiner Art hervor. Und auch Gott kann nur nach seiner Art hervorbringen. Menschenkinder bringen Menschenkinder hervor. Aber Gott bringt Gottes Kinder hervor. Warum steht denn geschrieben, hier sind die Kinder, hier bin ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Haben wir es nicht gelesen? Ich habe ihn, der Mutter, in den Schoß gelegt. Habt ihr es alle mitgelesen? Ich habe ihn, der Mutter, in den Schoß gelegt. Ihr schaut alle, als hättet ihr das Einladungswort nicht mitgelesen. Soll ich es euch vorlesen? So ist es uns gelesen worden. Was hast du gelesen, Bruder Russ? Welches Kapitel? Da haben wir es alle mitgelesen, oder nicht? Und welcher Vers? Ihr habt es doch vorhin alle gelesen, oder nicht? Bitte? Vers 10? Dann müsste ich... Jawohl, Vers 10 natürlich. Psalm 22, Vers 10. Ja, du bist's, der mich der Mutter gelegt in den Schoß. Was war's? Heiliger Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten und das von dir geboren werden soll, wird Sohn des Höchsten genannt werden. Das Wort wurde Fleisch. Ach, wenn wir die alttestamentlichen Stellen betrachten und dann im Neuen Testament ihre Verwirklichung sehen, dann kommt Freude in uns auf. Betrübnis darüber, dass der Herr diesen Weg gegangen ist. Freude darüber, dass er uns erlöst hat. Dass er uns bei unserem Namen gerufen hat und wir wirklich sein Eigentum sein können für Zeit und für die Ewigkeit. Christus, der Anfang der Schöpfung Gottes, das neue göttliche Geschlecht, der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Er litt und starb. Er ist auferstanden und hat ewiges Leben und unvergängliches Wesen ans Licht gebracht. So lehrt es die Heilige Schrift. Zurückkommend auf Hebräer 10. Dies ist der neue, lebendige Weg. Er geht durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch, und er litt ja am Leibe, er wurde geschlagen. Denn in diesem Leibe haben wir gesündigt. Die Strafe ist über ihn gekommen. Er litt und starb. Hier haben wir es gelesen in Jesaja 52. So entstellt, nicht mehr einem Manne ähnlich, war sein Aussehen und seine Gestalt, nicht mehr wie die der Menschenkinder. Ich las heute in einem Evangelium, dass der Simeon von Kyrene das Kreuz unseres Herrn noch getragen hat. Er konnte nicht mehr. Er brach zusammen. Die ganze Last war zu schwer. Ich sage es noch einmal, Es war nicht nur so geschrieben und stand nicht nur so geschrieben. Er hat das alles in der Seele, im Geiste, am Leib so gespürt, aber so gespürt. Er hat gelitten, damit wir frei ausgehen können. Auch das wird sich erfüllen, dass die Völker in Staunen versetzt werden, was ihnen nie gesagt wurde, das werden sie dann sehen, das werden sie dann hören. Auch das haben wir wohl mitgelesen, dass sich die Knie vor ihm beugen werden. Auch das steht im Psalm 22 geschrieben, in Vers 30. Vor ihm werden niederfallen alle Großen der Erde. Amen.
Amen.
Können Sie im Philipperbrief nachlesen und anderen Stellen. Gott hat's gesagt, jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und hier haben wir es gelesen, vor ihm werden niederfallen alle Großen der Erde, vor ihm die Knie beugen alle, die in den Staub sinken. Und wer seine Seele nicht am Leben erhalten kann. Jede Seele, die sündigt, soll sterben. Wer aber begreift, dass unser Herr in seiner Seelenqual gelitten, so habe ich es hier gelesen, so steht's, Jesaja 53, Vers 11. In seiner Seelenqual wird er sehen, wird er Frucht sehen und satt werden. Er hat im Geiste, er hat in der Seele, er hat am Leibe gelitten. So wie du und ich im tiefsten Schmerz, sei es Krankheit, sei es Trennung von Gott. Und ich möchte das einmal wirklich fragen. Wer von euch hat schon einmal ganz bewusst einen inneren Zustand erlebt, einen Zustand des Getrenntseins von Gott? Wer von euch hat schon einmal im Leben geschrien aus Leibeskräften, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ihr mögt jetzt fragen, ja, wozu soll das dienen? Wenn er es getan hat, dann genügt es. Ich weiß nicht, ob die Rechnung ganz aufgehen wird. Nur, wer sein Gott getrennt, sein wirklich so verspürt, dass ein innerer Schmerz ihn erfasst und packt und er zum Herrn ruft, wird imstande sein, die Versöhnung mit Gott aufzunehmen. Ihr wisst ja, in früheren Jahren haben die Menschen eine richtige Bekehrung erlebt, eine Buße. Der Geist Gottes begann zu wirken und das ging so tief hinein, aber so tief hinein, dass der sich Bekehrende begriff, von Gott getrennt, verdammt zu sein, in die Hölle hinunterfahrend. Ich werde es nie vergessen. Mir hat Gott in der Tat dabei geholfen. Ich war knapp 18 Jahre damals, als es geschah, und ich sah tatsächlich die Hölle unter mir. Und der Rauch stieg auf, und ich hing über diesem Abgrund, und die Kraft versagte immer mehr. Ich hielt mich nur mit beiden Händen fest. Und jeden Augenblick wäre es hinuntergegangen. Ich sah hinunter. Die Kraft wurde immer weniger. Und dann schrie ich zum Herrn. Ich bin verloren. Rette mich. Ihr Lieben, wir möchten nicht nur hier Dinge betrachten und sagen, das geschah dort. Wir möchten, dass das, was dort geschah, heute an uns Wirklichkeit werden kann. Dass wir heute Gott erleben als Menschen, die erkennen, dass wir von Natur aus oder von natürlicher Geburt her verloren und von Gott getrennt sind. Und dass der Schrei unserer Seele auch zum Herrn emporgeschickt wird. Dass wir einfach sagen, Herr, wir sehen, dass es notwendig war, diesen Weg zu gehen über Gethsemane nach Golgatha, um mich zu retten. Denn ich bin oder war verloren, wie immer unser Zustand sein mag. Wer immer den Herrn schon erlebt hat, braucht ja kein zweites Mal den Grund legen mit Buße und Abkehr von toten Werken, wie es in Hebräer 6 heißt, sondern wir können dann vorwärts gehen und von den Anfangsgründen der Lehre absehen. Aber solche, die es noch nicht erlebt haben, können es heute erleben. Unser Herr ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Er ist als der gute Hirte gekommen und hat sein Leben für die Schafe gelassen. Er war kein Philosoph, er war kein Religionsgründer. Er war Retter und ist Retter. Er war Heiler und ist Heiler. Er hat sein Leben, sein Blut zu unserer Sühne dahingegeben. Er wird Samen sehen und in die Länge leben. Was heißt das? Wir haben schon gesagt, jeder Same bringt nach seiner Art hervor. Was will der eine? Er will Gottes Samen. Ihr könnt es nachlesen. Im Propheten steht es geschrieben. Und hier war der göttliche Same. Er ist offenbar geworden. Und er ist nicht allein geblieben. Das Weizenkorn fiel in den Boden und starb. Er sagte, wenn es nicht stirbt, bleibt's allein. Wenn es stirbt, bringt es viel Frucht. Er starb. Er ist gestorben. Er ist auferstanden. Er lebt. Und ihr wisst ja, was das bedeutet. Er hat nicht nur mit der Vergangenheit und mit dem alten Menschen, der in Sünden geboren wurde und darin lebte, abgerechnet. Er hat durch das Blut die gesamte Vergangenheit ausgelöscht, Schuld beglichen, Sünde vergeben. Aber durch seine Auferstehung neues Leben für uns hervorgebracht. Das eine gehört zu dem Aufräumen des alten Menschen, Begleichen der Schuld und was alles dazu gehört, völlige Versöhnung mit Gott und dann das ewige Leben durch die Gnade unseres Gottes. Ihr Lieben, was kann an diesem Tage Wichtigeres oder Besseres gesagt werden als das, dass Gott in Christo die Menschheit mit sich selber versöhnte, dass er als der zweite Adam das neue göttliche Geschlecht ins Leben gerufen, uns zu Söhnen und Töchtern Gottes gemacht. Und wir wollen ihm von Herzen dafür danken. Amen. Wo wären wir in Ewigkeit geblieben, wenn nicht er in die Zeit gekommen wäre, um uns vom Verderben zu erlösen und mit Gnade und Barmherzigkeit zu krönen? So steht's in Psalm 103. Der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und mit Barmherzigkeit. Er hat's getan. Er hat unser Leben vom Verderben erlöst, hat uns gekrönt mit Gnade und mit Barmherzigkeit. Bitte, nehmt es alle an als ein Geschenk Gottes. Keiner braucht verloren gehen. So singt ein Liederdichter. Sagt es allen hier auf Erden. Wer da will, kann selig werden, preiset den Herrn. Auch heute Abend, wer heute Abend den Herrn erleben möchte, der kann es. Der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt aus dem Worte Gottes. Wir haben Jesus Christus, den Gekreuzigten, verkündigt. Und wer ihn am Kreuze im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stund. Ihr braucht nicht auf morgen zu warten. Ihr wisst nicht, ob es einen Morgen für dich oder mich oder uns gibt. Heute, so ihr seine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht. Ihm, unserem Herrn und Erlöser, der unseren Platz eingenommen hat, unsere Schuld auf sich geladen unsere Krankheiten, unsere Sünde, ja sogar die Strafe, den Fluch, alles auf sich genommen hat und unseren Schrei ausrief: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ihm wollen wir heute dafür danken, dass wir nicht mehr von Gott Verlassene, sondern mit Gott Versöhnte sein dürfen. Nicht mehr Verlorene, sondern Gerettete. Aus Menschenkindern hat er Gottes Kinder gemacht. Infolge seiner Seelenqual wird er als Gerechter den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen, indem er ihre Verschuldungen auf sich lädt. Er hat's getan, ist sogar für die Übeltäter fürbittend eingetreten. Möge es uns gelingen, heute im Glauben durchzudringen, Gott bei seinem Wort zu nehmen und sagen: Herr, wir sind heute hier, haben dein Wort gehört und möchten dich erleben. So wie es dort auf Golgatha für uns geschah und bereitet wurde, so wollen wir es heute aus Gnaden mit Gott erleben. Gelobt sei sein heiliger Name. Amen.
Amen.
Lasst uns aufstehen und in Chorus singen: So wie ich bin, so muss es sein.
So wie ich bin, so muss es sein.
Nicht meine Wahl,
nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein. O Gottes Lamm, ich komm. Ich komm.
Wir neigen alle die Häupter, schließen die Augen, öffnen die Herzen und suchen die Verbindung mit Gott im Gebet. Ihr Lieben, ich weiß, dass Gott durch sein Wort mit uns gesprochen hat. Auch wenn es hier nicht mit Nachdruck verkündet wurde, das Wort hat seine eigene Kraft. Nicht die Lautstärke dessen, der es vorträgt, ist wichtig, sondern die Aufnahme im Glauben und die Auswirkung des Glaubens in unserem Leben. Gottes Wort kehrt nicht leer zurück, es richtet aus, wozu es gesandt wurde. Heute haben wir seine Stimme gehört. Heute wollen wir zu ihm kommen. Er kam zu uns, hat sein Leben dahingegeben, damit wir zu ihm kommen und ewiges Leben empfangen können. Er hat den Schaden gut gemacht, den Fall und alles, was damit zusammenhing, das Verderben, die Strafe, den Tod, alles hat er auf sich genommen, beglichen, besiegt, alles für uns erledigt. Wer da will, kann selig werden und dann den Herrn preisen. Während alle Häupter geneigt, alle Augen geschlossen und die Herzen vor Gott geöffnet sind, sage: Kannst du an dem Herrn vorbeigehen, der vor dir stehen geblieben ist und dir heute zuruft: Das tat ich für dich. Ich litt für dich, ich trug deine Schuld, nahm auf dich, auf mich deine Schmerzen. Alles Leid, das Getrenntsein von Gott, alles nahm ich von dir. Wer zu ihm kommt, wird nicht hinausgestoßen. Er darf die Versöhnung mit Gott erleben. Lasst uns den Chorus noch einmal singen: So wie ich bin, so muss es sein.
So viel ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein. O Gottes Lamm, ich komm, ich komm.
Es steht im Propheten Jesaja im 1. Kapitel: Kommt, wir wollen miteinander richten. Wenn eure Sünde blutrot ist, soll sie schneeweiß werden. Ist sie wie Scharlach, soll sie sein wie Wolle. So hat's der Herr verheißen. Und er spricht: Ich tilge deine Sünden wie den Nebel. Und er hat sie ins Meer der Vergessenheit geworfen. Halt dich nicht länger daran auf. Er hat sie von dir genommen. Glaube es. Und nimm es jetzt an, als ein Geschenk Gottes, während die Häupter geneigt sind. Möchte ich darum bitten, dass alle die Hände heben, die ihr Leben Gott weihen möchten. Wir wollen noch gemeinsam beten. Wer möchte sein Leben dem Herrn weihen? Dankeschön, danke, 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 danke. Danke, danke, Gott segne euch, ist noch jemand, danke, Gott segne, ist noch jemand da, dankeschön, Gott segne, überall gehen die Hände empor und nicht nur die Hände, auch die Herzen, nehmt es einfach an, es ist geschehen, lasst uns noch singen, herrliches Golgatha.
Herrliches Golgatha. Herrliches Golgatha, meine Sünd ist vergeben, meine Schuld ist bezahlt. Herrliches Golgatha, herrliches Golgatha, herrliches Golgatha, meine Sünd ist vergeben, meine Schuld ist bezahlt. Herrliches Golgatha.
Sicher sind noch einige Hände, die emporgehen sollten. Ihr wisst, dass der Herr zu euch gesprochen hat. Nicht wir sind's, die rufen. Wir tun, wie Paulus geschrieben hat. Wir ermahnen an Christi statt: Lasst euch versöhnen mit Gott. Weil wir den Dienst der Versöhnung übertragen bekamen, tun wir's. Die Versöhnung Gottes mit dir wird nichts nützen, es sei denn, du stimmst in diesen Bund mit ein, sagst Ja dazu, nimmst es ganz bewusst für dich an und sagst: Herr, es geschah für mich. Du hast mich erlöst. Du hast meine Schuld getilgt. Du hast meine Sünden vergeben. Du litzt für mich. Du hast mich gerufen. Ich komme jetzt. Während alle Häupter geneigt bleiben, lasst mich zum letzten Mal fragen, für heute Abend: Ist noch jemand, der spürt, dass der Herr ruft? Hebt eben die Hand. Ist noch jemand da? Dankeschön. Dankeschön. Danke. Danke, danke, danke. Gott segne euch. Gott segne euch. Eins dürft ihr wissen: Ihr werdet anders gehen, wie ihr kommt. Schuldbeladen, niedergedrückt, froh könnt ihr von dannen gehen. Wenn wir darüber nachdenken, dass unser Herr so litt und wir uns jetzt freuen dürfen, dass er uns erlöst hat. Was bleibt uns weiter übrig, als ihm innigst zu danken für seine Liebe, die er uns erwiesen hat? Herr unser Gott, Wir danken dir an diesem Tage besonders für das, was auf Golgatha geschah. Es wird nicht alt, es behält seine Gültigkeit und seine Kraft. Das Blut des Lammes spricht heute noch für uns. Treuer Herr, du hast dein Blut als Lamm vergossen. Als hoher Priester bist du mit diesem Blute in das himmlische Heiligtum eingegangen, um es auf dem Gnadenthron darzubringen. Gemeinsam danken wir dir von Herzen dafür. Geliebter Herr, den Fluch, den du als Jahwe ausgesprochen hast, hast du als Jesus auf dich genommen. Mit Dornen gekrönt, starbst du am Kreuz auf Golgatha. Unsere Schuld und Sünde hast du getragen. Wir danken dir dafür und wir preisen dich und wir beten dich an. Halleluja! Dir, dem Gotteslamm, sei Dank und Ehre. Du hast der Welt Sünde hinweggetragen. Wir danken dir dafür, geliebter Herr. Nun bringen wir dir alle, die ihre Hände erhoben haben und zu dir kamen. Geliebter Heiland, du stößt sie nicht hinaus. Nein, Herr, du rufst ja, nicht um wieder abzulehnen, um aufzunehmen. Und Herr, wie viele dich aufnehmen, denen gibst du Macht, Gottes Kinder zu werden, nämlich denen, die an deinen Namen glauben. Geliebter Herr, wir glauben heute Abend von ganzem Herzen an dich, an dein Wort, an die von dir vollbrachte Erlösung, an deinen Namen. Wir glauben von ganzem Herzen und bitten dich, hilf unserem Unglauben, dass er weiche und dass hier eine Atmosphäre des Glaubens entstehe, in der Gott Wunder wirken kann, an Seele, Geist und Leib. Geliebter Herr, bestätige dein Wort als wahr an uns allen zur Ehre und zum Preise deines Namens. Ich danke dir, dass du alle angenommen hast, die zu dir gekommen sind. Geliebter Herr, sie sind dein und aus deiner Hand wird sie niemand reißen. Nimm sie, guter Hirte, und führe sie auf frische Weide. Dir, unserem Herrn, sei Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung, jetzt und in alle Ewigkeit. Halleluja, Halleluja. Amen.